Die Auferstehung von den Toten ist für Christen die Hoffnung schlechthin, das absolute Gegengewicht gegen den Tod. Eine erste Ahnung davon habe ich mit 6 oder 7 Jahren bekommen. Am Ostermorgen begann nämlich der Gottesdienst traditionsgemäß auf dem Friedhof, direkt am großen Kreuz zwischen den Gräbern. Und sicher hat der Pfarrer in seiner Predigt auch Paulus aus der Bibel zitiert und gesagt: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Aber das erinnere ich nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, es hatte für mich als Kind etwas ungemein Beeindruckendes, Überzeugendes, in der Morgensonne zu stehen, die Gräber ringsherum zu betrachten und zu hören, die, die hier liegen, sind nicht für immer tot. Als Kind bin ich oft auf diesem Friedhof gewesen. Wir wohnten damals am Rand einer Großstadt mitten im Ruhrgebiet. Am Nachmittag, wenn die Sonne schien und es Zeit für den Spaziergang war, nahm ich meine Mutter an die Hand und ging mit mir auf den Friedhof. Für Reisen hatten wir damals kein Geld und der Friedhof bot immerhin einiges Grün, ohne weit fahren zu müssen. Friedhofsbesuche mit meiner Mutter waren überhaupt nicht traurig. Das Erste, was sie sagte, wenn wir durch das schmiedeeiserne Tor traten, war: Ist das nicht eine himmlische Ruhe hier? Hier kann ich endlich doch einmal durchatmen. Und hörst du? Die Amseln. Draußen ratterte noch die Straßenbahn vorbei, aber die Friedhofsmauer dämpfte den Krach. Zuallererst schaute meine Mutter immer auf das, was zwischen den Gräbern wuchs und blühte. Sieh doch mal, wie schön der Rhododendron hier. Und hier müsste man aber auch einmal ein bisschen Unkraut jäten, alles zugewuchert. Um dies Grab kümmert sich wohl kein Mensch mehr. Dann ging sie mit mir an den Grabsteinen vorbei, blieb von Zeit zu Zeit stehen und las mir die Aufschriften vor. Dem Auge fern, dem Herzen nah, das ist doch schön. Und Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und hier schläft Karl Schmidt der Auferstehung entgegen. Sie kommentierte auch die Lebensdaten auf den Grabsteinen. Na, der hier ist nicht alt geworden, gerade mal 35 Jahre. Gott, so ein junger Mensch. Das muss ja für die Eltern fürchterlich gewesen sein. Vor der Stele, auf der die Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten standen, machte sie ihrem ganzen Groll über ihre durch den Zweiten Weltkrieg verlorene Jugend Luft. Die Menschen lernen es einfach nie. Wie können sie so dumm sein, immer wieder denselben Fehler zu machen und sich gegenseitig umbringen, nur weil das ein paar Politikern in den Kram passt? Wenn wir dann zu den ganz kleinen Gräbern kamen, den Kindergräbern, erzählte sie mir immer, wie es war, als ihre kleine Schwester mit 1 Jahr gestorben war. Ich habe ihr noch das Totenhemdchen angezogen. Wie eine Puppe lag sie da. Das alles ist lange her. Ich habe seitdem viele Friedhöfe besucht, von Berufswegen als Pfarrerin, im Urlaub und einfach, weil Friedhöfe gleichzeitig Park sind, Großstadtoasen, Kult- und Kulturstätten. Die besten Orte, um sich klar zu werden, wie unwichtig vieles ist, was sich vor unseren Augen als große Sorge aufbauscht. Man besucht ja eigentlich nur sich selbst, wenn man zu den Toten geht. Aus sicherer Distanz können Friedhofsbesucher als Grenzgänger zwischen diesseits und jenseits sehen, wie das Drama ihres Lebens ausgehen wird und gleichzeitig darauf schauen, wie die ersten Tulpen blühen. Und für Christen ist, wenn sie der Osterbotschaft Glauben schenken, der Tod eigentlich nichts, was sie fürchten müssten. Es gibt ein Danach, es gibt ein Wiedersehen, eine Auferstehung der Toten. Auch Julian Barnes, dem Autor des wunderbaren Buches »Nichts, was man fürchten müsste«, gefällt der Gedanke der Auferstehung gut. Die Geschichte von Jesus, hehre Mission, Auflehnung gegen die Unterdrücker, Verfolgung, Verrat, Hinrichtung, Wiederauferstehung, ist für ihn ein ideales Beispiel für die Formel, nach der Hollywood bekanntlich fieberhaft sucht. Eine Tragödie mit Happy End. Aber gegen seine Todesangst kann dieses Happy End nichts ausrichten. Aus dieser tiefen Angst heraus hat Julian Barnes sich mit einer Menge von Ratschlägen, philosophischen und religiösen Gedanken beschäftigt, die versprechen, die quälenden Gedanken an das Sterben und den Tod in Schach zu halten. Aber er muss feststellen, der Tod lässt nicht mit sich reden oder durch schöne Worte in etwas anderes verwandeln. Er weigert sich einfach, an den Verhandlungstisch zu kommen. Gott mag tot sein, aber dafür ist der Tod sehr lebendig. Julian Barnes ist ein passionierter Friedhofsbesucher, der die Gräber vieler berühmter Dichter, Maler und Philosophen besucht hat. Mit ihnen unterhält er sich im Geiste über den Tod und das Sterben. Wer nur einen einzigen Tag wahrhaft und im vollsten Sinne gelebt hat, der hat alles gesehen, behauptet Montaigne. Nein, widerspricht ihm Julian Barnes, selbst wer ein ganzes Jahr so gelebt hat, hat nicht alles gesehen. Und auch die Forderung, man sollte auf der Welt Platz machen für andere, wie andere für uns Platz gemacht haben, lässt Barnes nicht gelten. Er habe sie nicht darum gebeten zu gehen, im Gegenteil. Und das immer wieder vorgebrachte Argument überzeugt ihn nicht. Alle Menschen müssen sterben, wozu dann darüber klagen? Barnes ist sich sicher, dass viele von ihnen über ihr Sterben genauso sauer sind wie ich. Vielleicht, so vermutet Barnes, verläuft die Trennung gar nicht so sehr zwischen den religiösen und den unreligiösen Menschen, sondern zwischen solchen, die den Tod fürchten, und solchen, die das nicht tun. Seine eigene Todesangst sei im Laufe der Jahrzehnte zu einem wesentlichen Teil seiner selbst geworden, was er dem Einsatz der Fantasie zuschreiben möchte. Und fantastisch hört sich auch sein folgender Gedanke an. Was werden wohl die zu ihrer Auferstehung sagen, die zu Lebzeiten nie daran geglaubt haben? Der Furor eines auferstandenen Atheisten, das wäre wahrlich sehenswert, meinte Barnes. Aber könnte es nicht auch sein, dass die gegen ihre eigene Überzeugung auferstandenen Atheisten mehr Freude als Furor zeigen und froh sind, dass sie sich ein Leben lang getäuscht und sich vielleicht umsonst gegrämt haben? Vor ein paar Jahren habe ich einen meiner besten Freunde beerdigt, der sich immer ironisch als Dorfatheist bezeichnete. Als ich ihn in meiner Vikarszeit auf dem Land kennenlernte, war er lange schon aus der Kirche ausgetreten. Einmal, hat er mir erzählt, stieß er bei der Lektüre von Schillers Don Carlos auf eine Formulierung, von der er meinte, sie passe gut in eine Grabrede. Du verlierst mich, Karl, auf viele Jahre. Tore nennen es auf ewig. Aus diesen Worten ließe sich gut eine Grabinschrift machen, meinte mein Freund. Hier ruhe ich auf viele Jahre. Tore nennen es auf ewig. Tore, weil sie sich selbst um eine wunderbare Hoffnung bringen. Die Hoffnung, mit dem Tod nicht verloren zu gehen. Auf eine Grabinschrift hat mein Freund verzichtet. Aber dafür hat er etwas viel Schöneres in Aussicht gestellt. In einer Mail kurz vor seinem Tod schrieb er mir einmal, »Wenn ich mich für viele Jahre nicht melde, mach es gut, wir sehen uns drüben.« Dass der Tod ein Erwachen sein möge, ein schönes Erwachen, das hoffe ich für ihn und uns. Mein Freund, der Dorfatheist, schämte sich des Evangeliums der Auferstehung, des schöneren Erwachens in einer besseren Welt nicht. Beim Gang über den Friedhof denke ich, wir sehen uns drüben. Daran glaube ich, das hoffe ich und darauf freue ich mich jetzt schon. Marita Hecker, Heidelberg, Evangelische Kirche.